SWR Kultur. Gespräch.
Am Mikrofon ist Carsten Otte und ich begrüße ganz herzlich den Schriftsteller Najem Wali. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo Herr Otte.
Herr Wali, Sie wurden 1956 im irakischen Basra geboren. Anfang der 1980er Jahre sind Sie nach Deutschland gekommen. Seit 2006 leben Sie in Berlin. In Ihren Büchern erzählen Sie lebensnahe, aber auch groteske Geschichten, die im Irak und in Deutschland gleichermaßen spielen. So auch in Ihrem neuen Roman Stadt der Klingen, der weitgehend in Solingen spielt, aber auch nach Bagdad führt. Im Mittelpunkt steht der Behördendolmetscher Nuri Mohsen, der von der aufwendigen Suche nach einem geheimnisvollen Dolch der Liebe erzählt. Das klingt vielleicht nach Fantasy, ist aber eine eher realistische Abenteuergeschichte. Auftakt ist eine Szene, die sich vermutlich so ähnlich oft abspielt, wenn es um die Klärung der Asylberechtigung und damit um die Frage geht, wer die Wahrheit sagt und wer lügt. Najem Wali, was ist in diesem Fall passiert?
Was ist in dem Fall passiert? Das ist beides. Es gibt Wahrheit und es gibt Fantasien. Diese Geschichte mit dem Dolmetschen, das habe ich teilweise auch selbst erlebt. Ich habe auch, als ich in Hamburg gelebt habe, gedolmetscht für Flüchtlinge. Und ich habe einmal gedolmetscht und für letztes Mal, weil ich dieser Frau geholfen habe damals. Der Interviewer fragte sie, mit welchem Verkehrsmittel kamen Sie aus Zypern nach Italien? Und sie hat gesagt, mit Lastwagen. Natürlich, ich wusste, was sie meinte, aber für den Interviewer war immer wortwörtlich, muss übersetzt werden, aber ich musste sie retten und das war falsch oder richtige Entscheidung von mir, weil ich wusste, dass sie im Lastwagen versteckt ist und dieser Lastwagen ist auf einem Schiff transportiert worden. Naja, und da ist mein Dolmetscher in Solingen arbeitslos ist, hat er Glück, dass er einen Armin Highway kannte, der ihm in dieser Geschichte verwickelt hat. Und da trifft er Amira, die Irakerin, die diesen Dolch mitgebracht hat.
Sie scheinen sich in Solingen ziemlich gut auszukennen. Haben Sie dort auch mal gelebt?
Ich habe so eine ähnliche Geschichte erlebt mit einem Asylsuchenden oder einem Flüchtling, einem irakischen Flüchtling in Lager Idomeni 2016, wo ich dort gefahren bin, um Flüchtlinge zu helfen. Und als ein Iraker gehört hat, dass ich aus Deutschland kam, fragte mich, er versteht nicht, warum die Grenze jetzt zu ist, er will nur nach Solingen. Und ich habe gesagt, warum wolltest du nach Solingen? Nicht nach München, nicht nach Hamburg, sagte er. Und zeigte mir ein prachtvolles Stück, ein Messerstück aus Solingen. Und er sagte, sein Großvater hat dieses Messer gehabt. Und so habe ich diese Geschichte mit mir getragen, also mehrere Wochen, einige Monate. Und die Geschichte ließ mich nicht los. Dann habe ich gedacht, okay, fahre ich nach Solingen. Ich war nie in Solingen vorher. Und dann habe ich eine Wohnung gemietet, einen Monat. Und dann habe ich recherchiert. Ich war in dem Klingenmuseum in Solingen, ein schönes, großes Museum. Und da sah ich Dolch der Liebe. Oder Liebesdolch.
Und der ist dort ausgestellt?
Ja, der ist aufgestellt an der Vitrine. Der Dolch ist aus 16. Jahrhundert mit Diamant und so geschmuckt und war ein Geschenk von einer Frau an einem Ritter. Sie sagte, entweder mein oder lass gar sein oder so ähnlich hat sie da einen Satz geschrieben. Das heißt, sie wollte diesen Ritter nur für sich haben. Ne? Und da habe ich gedacht, das ist ein Aufruf zum Mord an einer Nebenbuhlerin oder ja. Und da hat sich die Geschichte entwickelt, wie bei Najem Wali ist. Auf Fakten baut er Fiktion.
Vielleicht erfahren wir etwas über die Geschichte. Wir dürfen natürlich nicht alles verraten. In welche Richtung geht der Plot?
Ja, das ist, da Solingen war eine der ersten deutschen Städte, die Gastarbeiter gehabt hat. Sehr früh. Und die ersten Gastarbeiter kamen aus den deutschen Kolonien in Afrika. Die Messerindustrie ist vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen eingegangen. Pleite waren die, weil durch den Krieg etc. und durch Niederlage von Deutschland. Und da gibt es die wahre Person, Fritz Grober. Also Fritz Grober war eine Art Lorenz von Arabien, aber für Deutschland. Und der war Botschafter in Bagdad. Und der hat viel Nazi-Propaganda in Irak gemacht, bis die Engländer ihn rausgeschmissen haben. Er war auch übrigens Orientalist. Später stoß ich auf eine Bücher über den Irak bei ihm. Er hat viel über Irak geschrieben. Und seine Leidenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg hat nicht aufgehört. Und er war in Gefangenschaft. Dann ging er wieder Anfang der 60er in den Irak und wollte alte Verbindungen nach Deutschland bringen, auch in der Wirtschaft. Und so hat er einen alten Kameraden von einer Messer-Clan-Familie vorgeschlagen, dass er mit einem irakischen Messerhändler, dass sie zusammenarbeiten. Und dann Anfang der 60er kam Ismail aus dem Irak, um dieses Geschäft zusammen zu machen. Ja, und dann verliebt sich in Elisabeth, die Tochter des Messerindustriellen. Und dann will ich nicht mehr verraten. Also ja. Wie in jeder Liebesgeschichte. Aber der Dolch spielt eine große Rolle, weil dieser Dolch war in der Vitrine der Familie auch da.
Es ist eine Liebesgeschichte, es ist eine Familiengeschichte mit Thriller-Elementen. Wir verraten nicht mehr. Es ist der erste Roman, den Sie in deutscher Sprache verfasst haben. Wie hat sich Ihrer Meinung nach denn das literarische Schreiben dadurch verändert für Sie?
Ja, es musste sich verändern, weil wir wissen, Sprache ist nicht nur Grammatik und Diktat. Sprache ist Denkweise und Philosophie. Und gerade wenn man die deutsche Lyrik liest, ist alles mit Philosophie auch verbunden. Und bis jetzt habe ich meine Bücher auf Arabisch geschrieben. Das war für mich unvorstellbar, dass meine Protagonisten in Bagdad leben und auf Deutsch nachdenken. Allein das Verb nachdenken, das ist Deutsch. Es gibt keine andere Sprache. Aber hier ist die Handlung in Deutschland. Die meisten Personen im Roman sind Deutsche und deshalb musste ich den Roman auf Deutsch schreiben. Ich war wie ein Kind in diesem Roman, also es war wie ein Spiel, ernsthaftes Spiel aber.
Gab es Momente beim Schreiben, in denen Ihre Gedanken und Sätze doch wieder ins Arabische zurückgekehrt sind?
Absolut nicht. Also als ich am Schreibtisch saß und angefangen habe, habe ich niemals, es ist interessant wirklich, ich habe nie auf Arabisch gedacht. Ein Romanschriftsteller hat nie eine freie Zeit. Also die Figuren, die Handlung begleitet den Schreibenden bis zum Schlaf und manchmal wacht man auf und schreibt Notizen vielleicht. Aber ich habe immer auf Deutsch gedacht, selbst wenn ich nicht am Schreibtisch saß. Und das war sehr schön, dieses Erlebnis. Das war einmalig für mich.
Die deutsche Sprache hat Sie offensichtlich auch schon in jungen Jahren fasziniert. Anfang der 1970er Jahre haben Sie in Bagdad mit dem Studium der deutschen Literatur begonnen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wie kamen Sie dazu, dass Sie sich ausgerechnet in dieses Fach eingeschrieben haben?
Ja, das ist, also es gibt auch viele Gründe, aber sagen wir mal, der Hauptgrund, warum ich deutsche Sprache ausgewählt habe zu studieren, ich hätte auch französische Sprache wählen können, die auch liebe oder Englisch, aber Schuld daran ist Rilke, also ehrlich gesagt. Als ich 15, 16 Jahre alt, da hatten wir eine kleine Buchhandlung in der Stadt und ich bin oft Anfang des Monats mit meinem Taschengeld hingegangen, um ein Buch zu kaufen, weil ich war Leseratte, als ich klein Kind war, also ich las zu viel. Und da einmal kam ich und sah ich ein schönes Heft und dann habe ich durchgeblättert, waren Gedichte und habe ich das Buch gekauft, das war auch nicht billig, ich habe alle mein Taschengeld für das kleine Heftlein bezahlt und nach Hause gegangen und nachts im Bett las ich und immer von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Am Ende habe ich gesagt, Moment mal, wer hat diese Gedichte geschrieben?
War das auf Arabisch oder
auf Arabisch übersetzt. Ja. Das war Jahre 71 oder so, Anfang der 70er. Und dann sah ich, da sind Übersetzte, der Dichter heißt Rilke und der Übersetzer heißt Fuad Rifka. 2005 habe ich Fuad Rifka zufällig in einer Veranstaltung im Auswärtigen Amt in Berlin getroffen, habe die Geschichte erzählt, weil er hat uns die Deutsche auch Romantik gebracht, Hölderlin, Novalis hat er immer, alle die übersetzt. Er hat übrigens auch in Tübingen Philosophie studiert, weil er der Meinung hat, man kann die deutsche Poesie nicht übersetzen kann ohne Philosophie. Und als ich die Geschichte erzählt habe vor dem Publikum, er hat geweint, der alte Mann, er war 80. Und das war auch der Anlass, warum ich später, ich wollte diese Gedichte im Original lesen. Und so war für mich ein Vergnügen, dass ich Rilke später auf Deutsch lesen konnte.
Nach dem Abschluss des Studiums wurden Sie anderthalb Jahre zum Militärdienst eingezogen. Inwieweit haben die Erfahrungen beim Militär Ihre folgenden und ich würde mal sagen auch folgenschweren Lebensentscheidungen beeinflusst?
Ja, vieles. Also erstmal die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also heute sage ich Gott sei Dank, war ich vielleicht in dem, wurde ich eingezogen im Militär, weil die Erfahrungen, die ich gemacht habe, haben mir reifer gemacht, also frühzeitig. Also ich habe angefangen damals diese Khaki-Farbe zu hassen. Und interessanterweise, als ich eingezogen bin, weil sie wussten damals in der Kaserne, dass ich Oppositionelle bin, also Andersdenkende, also nicht in der Baath-Partei. Ich durfte keine Waffe tragen. Ich durfte keine Wache machen, nichts. Für mich eine wunderbare Sache, dass ich keine Pflicht habe. Aber dann wurde ich verhaftet. Also ich war in den Kerkern von Saddam Hussein in dem Verteidigungsministerium, in den Folterzellen bei dem Sicherheitsdienst, also militärischer Sicherheitsdienst, einiger Zeit. Und dann später wurde ich entlassen und dann ist der Krieg ausgebrochen. Also 6 Wochen nach meiner Entlassung ist der Krieg, Irak-Iran-Krieg ist ausgebrochen. Und da ich gegen den Krieg bin, bin ich auch geflohen, habe mein Wehrheft gefälscht.
Das habe ich nachgelesen. Was ist da passiert?
Wir reden vom Jahre, also der Krieg ist 22. Genau. September 1980 ausgebrochen. Da war kein Fax.
Nichts.
Also in Irak gerade war kein Fax. Ich weiß nicht, in Deutschland, ob Fax gab. Ich glaube auch nicht.
Es also war Sie kein konnten Handy. Mal schnell was fälschen.
Ja, aber schnell fälschen, das kam aus, weil auch die Behörden wurden überrascht von dem Krieg. Sie hatten nicht mal Stempeln genug für die Wehrhefte. Und also man hat meinen Jahrgang ausgerufen und ich bin zu meinem Militärbüro gegangen in Amara. Da war damals in Amara, in Südirak. Und ich habe gewartet, bis ein Freund kam raus aus dem Büro und da habe gesehen, er wurde verschoben. Aber ich wollte nicht dieses Risiko haben. Und da habe ich dieses Klischee von seinem Heft einfach abgeschrieben. Und ja, das war mein Joker an sich, weil ich hatte damals eine Ausreisegenehmigung in meinem Pass. Das war auch Action wie Thriller, dass mir gelungen ist, diese Ausreise. Weil wir waren wie in der DDR. Also man musste eine Ausreisegenehmigung beantragen im Pass. Und so konnte ich die Grenze überqueren. Ansonsten.
Wie hat Ihre Familie auf die Flucht reagiert?
Die wussten das nicht. Ich habe keinem gesagt, weil ich, das war mir klar. Ich wollte sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Ich wusste, wenn sie gefragt werden nachher von der Behörde, dann wussten sie nicht, wo ich bin. Und deshalb, aber meine Mutter hat das geahnt, glaube ich, weil als ich nach Bagdad gefahren bin, sie hat geweint, als ob sie wusste, ich werde weg. Aber das war wie eine Abmachung zwischen uns, Silence. Also sie hat nicht nachgehakt und ich habe nicht gesagt. Und so nach 6 Monaten habe ich ihnen einen Brief geschickt über jemanden, der in den Irak gefahren bin, einen Ägypter, den ich getroffen habe, zufällig in Hamburg, und habe ihm einen Brief gegeben, dass er in Irak diesen Brief einwirft.
Wie lange waren Sie nach der Flucht nicht im Irak? Wie viele Jahre?
23 Jahre. Bis 2003, bis der Sturz von Saddam Hussein, war ich nicht in Irak.
Und wie groß war die Sehnsucht, wieder in die Heimat zurückzukehren?
War groß, gerade für einen Romancier natürlich, war sehr groß. Also ich konnte kaum warten. Ich bin Ende Dezember 2003 in dem Chaos, war großer Chaos in Irak, war kein Strom, war alles, keine Regierung, noch die Marines auf die Straßen patrouillieren, die Engländer. Und ich bin mit diesen Entführungen waren da auch, dass ich zweimal fast entführt worden wäre auch. Also natürlich, weil man aus Deutschland, erinnern Sie sich damals, wir hörten immer von einer Entführung, das war Chaos. Ich bin geflogen nach Damaskus und aus Damaskus mit dem Bus über den sunnitischen Dreieck, wenn Sie sich erinnern, über Fallujah und Anbar gefahren. Das war ein großes Risiko. Aber für die 23 Jahre bin ich 23 Tage gefahren. Also habe ich gedacht, für jedes Jahr einen Tag.
Das ist ja nahezu auch romanhaft. Genau. Vielleicht gehen wir noch mal zurück in die Zeit, als Sie nach Deutschland gekommen sind. Sie sind dann nach einigen Umwegen in Hamburg gelandet und haben dort das Germanistikstudium wieder aufgenommen. Warum gerade Hamburg?
Ja, Hamburg ist Hafen, der Hafen. Und da ich in einem Hafen geboren bin, ich glaube, bleibt das in der Gene, ne? Also ich habe erstmal versucht, Sie wissen, Freundschaft ist heilig, und ich hatte einen Freund, der in Paderborn war. An sich, ich wollte ehrlich gesagt nicht in Paderborn, aber wegen ihm bin ich da gefahren. Ich hatte keine Ahnung, was ist Paderborn, andere Städte, aber Hamburg war in meinem Kopf, nicht nur weil der Hafen ist, sondern das war auch Spielplatz für das Theaterstück, die Eingeschlossen von Altona, von Jean-Paul Sartre. Und das Stück war mal, wie auch in der Übersetzung mir bekannt in den früheren Jahren und ich wollte nach Altona wegen des Stückes auch. Und interessanterweise, meine erste Wohnung war genau, wo das Stück stattgefunden hat.
Wann haben Sie überhaupt beschlossen, nicht nur Literatur zu studieren, sondern eben auch Schriftsteller zu werden?
Sehr früh. Ich wollte immer Schriftsteller, also sehr früh. Also es hat mich fasziniert. Wie gesagt, also ich war Leserrat, ich habe viel gelesen. Ich habe nachts gelesen und tags geschlafen, also tagsüber in die Schule gegangen. Und als ich aus der Schule zurück, habe ich geschlafen und den ganzen Nachmittag bis frühmorgen habe ich gelesen. Was mich fasziniert hat, habe immer überlegt, warum faszinieren mir diese Geschichten, die diese Autoren erzählen? Also Schriftsteller aus der ganzen Welt, russische Literatur, französische Literatur, Tschechow, Dostojewski, Tolstoi, Kafka, warum lesen wir die? Und obwohl sie wohnen woanders. Und deshalb habe ich gesagt, das ist die Stärke der Geschichten und der Fantasie, die sie erzählen. Was sie erzählen, betrifft jeden. Und das war dieser Wunsch. Und als ich nach Deutschland kam, also dann habe ich angefangen zu schreiben, sehr früh, meine erste Kurzgeschichte, die ich veröffentlicht habe, war ich in 9. Klasse. Also, und da habe ich in einer der renommierten Zeitschriften in Bagdad, in der Hauptstadt, veröffentlicht. Da fühlte ich mich als Schriftsteller geboren und ging mit der Zeitschrift durch die Straßen, um die Mädchen zu beeindrucken.
Nach den ersten literarischen Gehversuchen kommen dann auch tatsächlich irgendwann größere Werke, Romane. Einer ihrer frühen Romane mit dem deutschen Titel Ein Ort namens Kumeit erzählt die Geschichte einer Beschneidung. Sie haben das Buch bereits 1989 geschrieben. Es hat dann aber viele Jahre gedauert, bis der Text auf Arabisch erschienen ist. Was hat den Roman zu einem, sagen wir mal, Tabubruch gemacht?
Ja, das ist diese Beschneidung-Geschichte, weil Sie wissen, Beschneidung, das ist Sakrament, sowohl bei Muslimen als bei Juden. Und darüber zu sprechen war ein Tabu, weil ich habe in dem Roman, und das ist erstmal in Arabisch, dass ein Mann das erzählt. Ich habe gesagt, meine erste Foltermethode war die Beschneidung. Normalerweise werden Kinder beschnitten, sie 6 Jahre, höchstens 6 Jahre. Und ich war 12 Jahre alt. Weil mein Vater hat gewartet, dass ich einen Bruder kriege und dann zusammen feiern. Und dann kam ein Mädchen und dann noch gewartet, dann kam noch ein Mädchen. 3 Mädchen waren hinter mir, bis jemand ihm gesagt, Mensch, da ist er erwachsen. Aber ich wollte an sich, in dem Alter wollte ich nicht beschnitten werden. Ich habe mich besonders gefühlt. Also alle Schüler in der Schule waren beschnitten und ich nicht. Ich war was Besonderes. Ich habe gedacht, das ist toll, ich bin anders. Und ich wollte anders bleiben.
Wie wurde das Buch in Europa und wie dann in der arabischen Welt aufgenommen?
Da hat man diskutiert, wie kann Nejm Wali das mit Folter vergleichen. In Europa war auch am Anfang auch kein Thema. Man hat darüber nicht gesprochen, bis wir vor einigen Jahren die Geschichte erlebt haben mit dieser Beschneidung in einem Krankenhaus, glaube ich, war in Berlin diese Problematik aufgetaucht. Dann hat diese Debatte angefangen. Und so hat man mein Buch auch entdeckt.
2008 kam in deutscher Übersetzung Ihr Roman Yusifs Gesichter heraus, der nach dem Sturz von Saddam Hussein spielt. Sie erzählen darin die Geschichte eines Bruderpaares, also die Schwestern kommen nicht zu Wort. Auf welche Weise spiegelt sich denn in der Beziehung von Yunis und Yusif, so heißen die beiden, auch das Drama der damaligen irakischen Gesellschaft?
Ja, genau, darum geht es. Also nach 2004 habe ich vom Chaos erzählt und in diesem Chaos, gerade in den ersten Tagen, zum Beispiel das Irrenhaus hat sich aufgelöst auf einmal und da kamen viele vermeintlichen Irren auf die Straße, die nicht Irren waren. Also aus irgendeinem Grund waren sie dort, sagen wir mal, frei eingekerkert und aufgezwungen, Irren zu sein. Und da kam Yusif raus aus dem Krankenhaus. Und das ist eine Geschichte über Henker und Opfer. Und das ist die Rolle in einer Gesellschaft, die eine Diktatur und Krieg erlebt, sehr präsent ist. Und in Irak, leider haben wir keine Vergangenheit, Überwältigung bis heute erlebt. Wer ist Henker und wer ist Opfer? Und so erzählt diese Geschichte zwischen den 2 Brüdern. Und das war eine Geschichte in jeder Familie in Irak. Weil, das haben wir auch in der DDR später erlebt, weil unter einem Diktator, dass jeder spioniert jeder denunziert auch selbst die seine Ehefrau. Und das war genauso in Irak.
Erzählen, haben Sie mal gesagt, heiße Erinnerung, da sind wir gleich bei diesem Thema. Wie wird sich denn im heutigen Irak an die Diktatur unter Saddam Hussein erinnert?
Also in den Erzählungen kaum, weil also viele Schriftsteller, die heute in Irak aktiv sind, sie waren genau in der Zeit von Saddam Hussein und sie haben nicht mal ihre Geschichte selbst bearbeitet. Es gibt viel geschrieben, aber nicht unbedingt über die Vergangenheit. Es wird diese Vergangenheit nicht bearbeitet, aber über Gegenwart, aber in anderer Art und Weise mit Selbstzensur, weil wir haben keine offizielle Zensur in Irak, aber es gibt Selbstzensur, Angst vor den Militias, von militärischen Gruppen, von religiösen Gruppen und daher es ist andere Literatur. Es sind wenige Schriftsteller, die diese Thematik bearbeiten, gerade die im Exil leben. Also ich wäre nicht im Exil gewesen, vielleicht hätte ich auch diese Romane nicht schreiben können. Wir haben gedacht, nach dem Sturz von Saddam Hussein kommen viele Werke aus der Schubladen. Kam gar nichts.
Haben Ihre Bücher auch den Weg zu Ihrer Familie gefunden? Haben Ihre Eltern beispielsweise Ihre Texte auch lesen können?
Die haben vermieden.
Warum?
Aus besser nicht wissen. In einer Diktatur, man will nicht gewusst haben. Meine Bücher sind geschmuggelt worden in den Irak. Meine Familie hat viele Repressalien erlebt. Also sie wurden mehrmals verhaftet wegen mir, als ich habe das später erfahren. Also sie haben mir damals nicht gesagt, im Telefon oder so. Meine Briefe wurden kontrolliert, das wusste ich, habe ich geahnt. Ich habe so Banalitäten erzählt in Briefen. Wie geht's euch? Also Kleinigkeiten. Und trotzdem, das ist auch der Witz, dass sie, die irakische Geheimdienst, haben nie geglaubt, dass ich aus Hamburg die Briefe geschickt habe. Sie haben gedacht, ich bin in den kommunistischen Ländern. Sie haben mich für einen Kommunisten gehalten. Ja, das war jeder Oppositionelle für Saddam.
War Kommunist
automatisch. Das waren in der Tat viele Oppositionelle sind in den kommunistischen Ländern, weil die Kommunisten waren am meisten von Saddam damals verfolgt. Aber ich war in einem kapitalistischen Land und das hatten sie nicht geglaubt. Also der ein liberaler Mensch, also der konnten sie kaum glauben.
Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Familie. In was für einem Milieu sind Sie aufgewachsen? Was haben Ihre Eltern gemacht?
Also meine Mutter musste Lehrerin sein für ihre Zeit, aber sie durfte nicht arbeiten, wollte nur meinem Großvater mütterlicher Seite zeigen, dass er eine Tochter hat, in der Lage Lehrerin zu arbeiten. Aber der Vater will das nicht, weil das war Schande für einen Vater damals, der seine Tochter arbeitet. Mein Vater nicht. Mein Vater war Mechaniker und war bis 4. Klasse. Also er kann lesen, aber nicht schreiben. Mein Großvater väterlicher Seite, er war Gärtner im englischen Friedhof in Amara. Die Engländer haben viele Soldaten verloren und Offiziere und die sind wie viele Friedhöfe von Ersten Weltkrieg in der Welt. Einer der schönsten Friedhöfe in Irak. Und da kam der Kommissar, kam viermal im Jahr, hat die Gehälter gebracht für die Gärtner und hat für meinen Vater negative Filme, also von Hollywood Stars gebracht. Und mein Vater hat so ein kleines Kino in der Schule gemacht, wo er den anderen Kindern gezeigt, gegen Entgelt. Und der Direktor hat ihn erwischt. Im Toiletten hat er diese Bilder gezeigt, also von, was weiß ich, damals John Wayne, ich weiß nicht, wer waren damals von Winde verweht, ich rede von den 30er, also Anfang 40er. Und da wurde er rausgeschmissen aus der Schule. Und er erzählte mir, der hat mir die Geschichte erzählt, sagte, mein Rausschmiss war eine Befreiung für mich, dann hat er vor der Schule gestanden und er ist ein freier Kapitalist, die freie Händler, dann hat er freie Unternehmer, dann hat er das gezeigt. Naja, ich bin der Älteste. Ich habe diese Zuneigung zu lesen entdeckt, als ich Kind war, oder Zuneigung zu erzählen. Also ich erinnere mich, als ich Kind habe ich Geschichten erzählt.
Also der Vater aber scheint mir nicht ganz unschuldig daran zu sein.
Der ist nicht unschuldig. Der ist nicht unschuldig, hat viele Geschichten und er hat mich. Wenn jemand gestorben ist, dann hat man 3 bis 7 Tage Trauer, kommen die Leute zu ihm nach Hause, sitzen im Wohnzimmer und sind traurig. Ne, sitzen, Salamu alaikum, sitzen und traurig und keiner redet, bis jemand sagt, auf Wiedersehen und geht. Und dann haben die Leute entdeckt, dass wenn ich da mit meinem Vater bin, ich erzähle, Geschichten. Dann kam oft mein Vater und sagte, der Ex ist gestorben und sie dann komm, weil die Leute wollen, dass du kommst, weil du das Leben in den Trauer bringst. Und so habe ich mein Talent zum Erzählen entdeckt.
Sie haben in letzter Zeit einige Reisen wieder in den Irak unternommen. Sie waren unlängst auf der Buchmesse in Erbil zu Gast, unterstützt auch vom Goethe-Institut. Wie hat sich Ihr Heimatland von damals, von dem Sie ja gerade gesprochen haben, bis heute verändert? Vor allem auch, was die Kulturszene anbelangt.
Also das ist jetzt was geändert, sagen wir, diese formelle Freiheit für die Kultur. Alle Bücher sind erlaubt jetzt formell. Und früher hat man gesagt, eines hat sich nicht geändert, das Lesen. Weil früher hat man gesagt, Kairo schreibt, Beirut druckt, Bagdad liest. Heute schreibt jeder in den arabischen Ländern. Aber zwei Sachen haben sich nicht geändert. Am meisten wird gedruckt in Beirut, weil Beirut hat, die Verlagschaft hat sich entwickelt dort, war keine Zensur. Und seit der osmanischen Zeit die meisten Verlage. Es ist genau wie im deutschsprachigen Raum, wenn ein Schreibender ein Buch veröffentlicht will, seinen Traum nicht in Österreich oder in der Schweiz zu veröffentlichen, in Deutschland zu veröffentlichen. Ne? Und das ist genau in den arabischen Ländern, dass man in Beirut veröffentlicht. Aber gelesen wird am meisten in Irak. Deshalb haben wir eine Straße, heißt die Motanebbi-Straße, Bücherstraße in Bagdad. In der Zeit des Terrors und würde auch eine Autobombe dort einmal explodiert, 2006, wo viele von meinen Bekannten umgekommen sind. Also selbst in damaliger gefährlicher Zeit, die Straße war voll von Menschen und Büchern. Und da sind nicht nur Buchhandlungen, kleine und große, sondern auf dem Bürgersteig verkauft man Bücher. Und das hat sich nicht geändert. Das liegt daran, weil Bagdad in der Zeit von Harun al-Rashid, das ist keine Märchen, das war das Haus der Weisheit. Und das Haus der Weisheit war das Übersetzungszentrum. So hat man viele griechische Werke übersetzt. Das war die erste Übersetzungsuniversität in der Welt. Und die ist genau an der Stelle, wo heute diese Bücherstraße ist. Als ob diese Bücher sind in der Luft. Die Buchstaben sind in der Luft geblieben. Also das ist ein Phänomen. Und daher haben wir sogar zwei Buchmessen. Wir haben eine Buchmesse in Bagdad im Dezember und haben wir eine Buchmesse in Erbil. In Erbil, auch in der Zeit von Saddam, weil Erbil ist ein bisschen frei von Zentralregierung. Und jetzt nach 2003 ist noch freier. Da kommen viele Verlage aus der ganzen arabischen Welt. Und ich bin oft von Goethe-Institut eingeladen und machen wir viele Veranstaltungen. Und ich finde toll, alle, die von Goethe dort Goethe geführt haben und gerade die jetzigen auch, sehr aktiv im Zusammenarbeit, Projekten etc., sehr involviert in dem Kulturleben im Irak und das begrüßen wird.
Mal abgesehen von den Veranstaltungen, den Lesungen, wie hat sich die irakische Literatur in den vergangenen 20, 30 Jahren verändert?
Hat viel geändert. Also die Zahl der Romane, sagt man, explodiert, weil der Bedarf zu erzählen ist da. Also ob das gut oder schlecht, das ist eine andere Geschichte. Also quantitativ, es ist viel, aber das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil die Leute sich Verlierer fühlen. Also wenn man Verlierer ist, man erzählt. Wenn sie zum Casino gehen und wer spielt Roulette jeden Abend dort? Das sind nur die Verlierer, die kommen jeden Abend. Ne? Die Gewinner kommen nicht. Aber Spaß beiseite, es gibt viel zu erzählen. Also von viele Romane kommen, auch viele neue Verlage. Also viele Verlage, also ich komme nicht nach, also bei denen. Das heißt nicht, dass alles, was geschrieben ist, wird gelesen oder gut. Aber ich bin optimistisch, dass wenn wir aus 1000 Romanen 10 gute Romane haben, dann ist das in Ordnung. Das Problem ist, wie gesagt, die Tabus dort da, obwohl die sind nicht jetzt offiziell geschrieben.
Was sind das für Tabus?
Weil die religiösen Parteien an der Macht, die Korruption. Also man muss aufpassen, welche Namen auch von Protagonisten schreibt. Also wenn jemand sich angegriffen fühlt, dann also oder Namen von Heiligen, also schiitischen Heiligen etc. Also kann man die Religion nicht kritisieren, aber ich tue das. Also vielleicht, weil ich im Ausland bin oder im Exil, aber die Leute haben Angst, das zu machen. Und selbst im Exil, manchmal denke ich, also wenn ich jetzt, letztes Mal war ich in Erbil, bin ich nicht nach Bagdad gefahren, weil ich weiß, das ist für mich kein Spaß, das nach Bagdad fahre als kritischer Schriftsteller, ist schwer, gerade in dieser Zeit.
Sie sind nicht nur als Schriftsteller und Journalist unterwegs, Sie sind im Mai vergangenen Jahres auch von der Mitgliederversammlung des Pen-Zentrums Deutschland zum Beauftragten des Programmes Writers in Prison gewählt worden und damit zu einem der Vizepräsidenten der Schriftstellervereinigung. Wie hat diese Aufgabe Ihren beruflichen Alltag als Schriftsteller verändert?
Total, ich schreibe nicht in letzter Zeit. Es war mir bewusst, aber nicht in dem Maße, wie es nachher passiert ist. Das ist das Problem, weil wir hatten damals auch der Präsident, wir hatten damals Josef Haslinger gefragt, wie viel Zeit man braucht, wenn man da arbeitet im Vorstand. Ach, hat gesagt, durchschnittlich ein Tag in der Woche. Nein, das sind 8 Tage in der Woche. Und gerade bei meinem Job, und weil ich bin als Ex-Gefangener, ich weiß, was das bedeutet und ich arbeite anders. Das heißt, ich warte nicht darauf, dass jemand sich bewirbt und sagt, ich bin verfolgt, bitte nimm mich auf, helf mir, damit er oder sie später in Writers in Exile-Programm kommt. Nein, ich suche meine Fälle und ich arbeite nicht nach Ländern, es gibt Brennpunkte, ich arbeite nach den Fällen. Also wo brennt es der Fall? Weil
Können Sie vielleicht ein aktuelles Beispiel nennen?
Ja, zum Beispiel heute, bevor wir uns getroffen haben, habe ich eine Pressemitteilung gemacht wegen der Verhaftung eines Verlagslektors und Übersetzer und Blogger in Iran. Vorgestern ist er Nachmittag verhaftet worden, wegen einem Punkt.
Wegen eines Punkts?
Ja, es war der Ayatollah Ali Khamenei, hat ein Foto auf Twitter veröffentlicht mit Volleyballmannschaft, iranischen Volleyballmannschaft, und hat was geschrieben und fehlte ein Punkt an seinem Satz. Und dieser Lektor hat unter dem Foto von Khamenei einen Punkt gemacht und wurde nachher verhaftet. Also das ist so ein Fall, den ich von Social Media gekriegt habe. Und dann musste ich recherchieren, ob das stimmt oder nicht. Und musste ich handeln. Oder gestern musste ich auch von einem Fall in Burundi, da ist ein Rechtsanwalt, Schriftsteller, Filmregisseur und Menschenrechtsaktivist, und der ist verhaftet worden. Also ich musste immer schnell reagieren und nicht bei Prominenten bleiben. Also es gibt keinen VIP bei mir als Beauftragter.
Wie schnell es Autorinnen und Autoren mit Repressionen in autoritären Staaten zu tun bekommen, konnten Sie selbst zuletzt 2021 erleben, als Ihr Buch Suat und das Militär in Ägypten auf den Index gesetzt wurde und auf der Kairoer Buchmesse nicht präsentiert werden durfte. Warum eigentlich nicht?
Ja, weil das Wort Militär ist tabu in Ägypten. Nicht nur das, auch die Geschichte, weil ich erzähle Geschichte einer Diva, die verwickelt war mit dem Militär. Und jeder erzählte diese Geschichte, dass sie erpresst worden ist Anfang der 60er, als sie 16 Jahre alt oder 18 Jahre alt, dass man heimlich einen Sexfilm mit ihr gedreht hat. Und man hat sie erpresst, musste sie mit dem Geheimdienst arbeiten. Und jeder erzählt diese Geschichte, aber es gibt keine handfesten Beweise. Und diese Diva ist gestürzt in London 2006 vom 6. Stock, Stewart Tower. Und natürlich gibt es viele Theorien für ihren Tod. Eine von denen, das war, man hat gesagt, sie wollte eher Memoiren schreiben, Tagebücher veröffentlichen, und deshalb das Geheimdienst hat sie ermordet. Dann habe ich gedacht, okay, diese Memoiren kamen nicht. Dann habe ich gesagt, ich schreibe diese Memoiren. Und so kam das. Und natürlich, dann war am Anfang, mussten wir einen schwarzen Balken auf das Wort Militär auf Cover machen, was auch gemacht worden ist. Das ist auch übrigens eine Werbung für den Roman. Habe nicht dagegen gehabt. Aber dass das Buch nicht dort ausgestellt werden darf, das war für mich ein Schock. Und ich bin jetzt vorsichtig. Seitdem bin ich auch nicht nach Ägypten gefahren.
In der arabischsprachigen Welt werden Sie auch deshalb kritisiert, weil Sie immer wieder nach Israel gefahren sind, um mit israelischen Kulturschaffenden über alle politischen Konflikte hinweg für einen friedlichen Austausch stehen. Was genau wird Ihnen da überhaupt vorgeworfen und was folgt aus den Anschuldigungen?
Ja, das ist ein großer Tabu, der Feind. Das ist der Feind Nummer eins, ne? Und da ich neugierig war, ich wollte damals, mein erster Besuch, das war 2007, bin eingeladen worden zu einer Konferenz. Und ich habe auch nicht geglaubt erstmal, als man mich eingeladen hat. Aber dann habe ich gedacht, das ist ein Fake. Ich schrieb damals einen Roman, Engel des Südens. Ich war dabei. Und es handelte dieser Engel des Südens von der Exodus der irakischen Juden 51 in Irak. Wir hatten eine große Gemeinde, eine moderne große Gemeinde in Irak gehabt bis 51. Und da habe ich eine Einladung gekriegt und ich habe gedacht, das ist so ein Glück, kommt nicht zweiter Mal, weil ich brauchte auch diese Orte, von denen ich erzähle, in Haifa im Roman, das kam wie bestellt. Und so bin ich auch gefahren. Und dann kam die Idee bei mir, dass ich ein Buch schreibe, dass länger bleibe. Dann habe ich damals mit Michael Kruger gesprochen, mit dem Verleger. Habe ich gesagt, Michael, ich habe eine Einladung und ich will dort länger bleiben, auf meine eigene Rechnung, und vielleicht schreibe ich ein Buch. Ich wollte wissen, wie die Menschen leben. Ich wollte selber erleben. Man sagt, das ist unser Feind. Deshalb habe ich das Buch Reise in das Herz des Feindes. Und ich wollte Menschen treffen, Geschichten von Menschen hören. Das war das Buch, das am Ende gekommen ist.
Das handelt von einem jüdischen Kinderarzt.
Ja, genau. Und das war bei mir, das ist, ja, mein Leben ist verschachtelt. Als Kind habe ich Petrol getrunken. Meine Mutter hat das in einem Blechkanister zu Hause für einen Primus, also für eine Art von Herd, also primitiver Herd, habe ich getrunken, weil ich gedacht habe, das ist Arak, weil mein Onkel Arak getrunken hat. Und ich war im Koma und der Kinderarzt Daoud Gabbai, ein berühmter Arzt übrigens in Irak, er war Kinderarzt und sogar der erste Präsident der Republik, Abdul Karim Qasim, wollte unbedingt, dass er sein Privatarzt arbeitet. Der hat mein Leben gerettet. Also wenn ich Schwierigkeiten zu Hause gemacht habe und meine Mutter hat immer gesagt und geschimpft, hat gesagt, Schuld ist Daoud Gabbai. Weil er hat mir zum
Leben
gerettet hat. Und deshalb habe ich gedacht, das ist wunderbar, dann werde ich nach ihm suchen. Und leider, er war genau einen Monat oder so gestorben vor meiner Reise und in einer Stadt, wo ich oft war und ich wusste das nicht. Aber sein Sohn war in Tel Aviv und der hat sich gefreut, dass jemand an seinen Vater denkt und dass ein Buch, später hat er mir geschrieben, dass das Buch gewidmet hat. Ja, und deshalb, ich durfte diesen Feind also nicht als Mensch zeigen. Ne? Und das war vor jetzt dem Krieg in Gaza oder so. Wir reden vor 17 Jahren. Ne?
Trotzdem war es ein Problem.
Bis heute. Also als der Krieg angefangen hat, dann hat man Hasstiraden gegen mich und Hetze gemacht, auch in Irak, also in Sozialmedia etc.
Man hat Sie, wenn ich richtig informiert bin, als Normalisierer beschimpft. Was heißt das?
Ja, das heißt Mutabba. Jeder, der mit dem Feind selbst einen Kaffee trinkt. Mutabba, Normalisierer, der für eine Zwei-Staaten-Lösung, dass man den Staat Israel anerkannt, generell. Also, und ich war und bin immer für die Zwei-Staaten-Lösung. Also das ist, das habe ich auch in dem Buch gesagt, in meinem Artikel damals in Al-Hayat, habe ich auf Arabisch geschrieben. Also ich war, Normalisierung heißt, 1947 hat die UNO Palästina geteilt und gibt es Palästina und Israel und sollten zwei Staaten gegründet werden. Und wenn ich sage, ja, das ist für mich dieser Grundsatz für ewigen Frieden oder dass wir keine Kriege in der Region haben. Und das heißt Mutabba.
Interessanterweise hat sich die Tonlage auch in der westlichen Welt verschärft, spätestens seit dem mörderischen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres. Gibt es frappierende Grabenkämpfe, auch und gerade im deutschen Kulturbetrieb? Boykottforderungen gegen Israel scheinen inzwischen zum guten Ton, auch unter Literaten zu gehören. Wie erklären Sie sich diesen Hass? Auch hier.
Ja, das ist ein sensibles Thema in Deutschland. Daher kommt das. Aber ich sage es, also solange friedlich bleibt, solange man diskutiert, wir haben eine lebendige Demokratie, wo ist das Problem? Aber nur wenn das zu Hasstiraden entwickelt und zu Gewalt, da ist die Gefahr, alles gefährlich zu werden. Weil das Problem jetzt in Deutschland hat sich so entwickelt, man sagt nicht, Sie haben eine Meinung, ich habe eine andere Meinung oder umgekehrt. Man sagt, Sie sind in Recht oder Sie haben Recht und Sie haben Unrecht und ich habe Recht. Und das ist das Problem. Also das Problem, dass man ab seiner Meinung bleibt. Solange wir diskutieren, ist nichts. Und ich glaube, es geht nicht um die Sache. Es geht um andere Sachen. Aber wenn man denkt, jetzt in Deutschland geht es wirklich um den Krieg selbst oder um andere Sachen?
Was,
um anderen Beispiel? Konflikt. Ich bin auch irritiert, wie stark ist diese Kontraste also zwischen zwei Lagern. Ne? Also das bin ich manchmal sprachlos, ehrlich gesagt. Weil jeden Satz, den man sagt, wird anders interpretiert.
Vielleicht die letzte Frage. Politik erregt die Gemüter, das ist vollkommen klar. Wir haben nicht über jedes Buch von Ihnen gesprochen. Vielleicht das noch als Ergänzung. Es gibt einen Essay, den ich von Ihnen gelesen habe, der mich schwer beeindruckt, nachhaltig berührt hat. Töten mit und ohne Gott heißt das. Das ist eine Art Kulturgeschichte des Terrorismus. Damit wollen wir jetzt nicht aufhören. Tatsache ist, Ihre Bücher haben alle eine manchmal visionäre Aktualität. Legen Sie es darauf an oder kommt das eher dann zufällig? Wie ist da so Ihr Gefühl?
Das ist wirklich, ich schreibe aus dem Bauch. Also das kommt, als auch Stadt der Klingen auch erschienen ist. Dann war eine Woche nachher war auch ein Brand in Solingen. Und da hat man an der Geschichte von Brandstiftung vor, ich glaube, 13 Jahren oder 14 Jahren, ich kann mich nicht erinnern, oder mehr sogar, als eine türkische Familie umgekommen ist bei dem Brand. Damals habe ich das Buch, ich habe 3 Lesungen gemacht in Graz damals über Terrorismus. Das war auch ein Auftrag. Also sie wollten, haben mich gefragt, diese Reihe von der Zeitung Die Presse und Residenzverlag. Und man hat mich gefragt, ich habe freie Hand, ein Thema aussuchen. Ich wollte zu schreiben in dieser Reihe, Unruhe bewahren. Und ich wollte am Anfang über Exil schreiben, dann habe ich gesagt, nein, ich schreibe über Töten im Namen von Gott, mit und ohne Gott. Und so bin ich als Germanist, natürlich, wer das Wort Terror zuerst in der Literatur verwendet hat, war Georg Büchner in seinem Dantonstod, das Untertitel, Die Tage des Terrors. Und daher wollte ich sehen, was ist das zuerst? Ist die Ideologie oder Terrorismus? Deshalb kam ich auf diesen Titel und fand ich viele Ähnlichkeiten. Seien die Islamistin oder seien sie Robespierre-Anhänger? Und das ist das Paradoxe dabei. Das ist die Republik, von der wir profitiert haben als Demokratie. Die Französische Revolution hat auch viel Terror mitgebracht. Damals hat er, also diese auch als Danton aufgehört hat und gesagt hat, stopp, dann ist er Opfer der Revolution auch. Und deshalb kommt die Revolution frisst ihre Kinder auf. Ja, das war für mich, das war auch, als die jungen Islamisten auf die Straßen von Paris auch massakriert haben. Das war parallel zu der Zeit. Ja, die Literatur hat sich immer, war mir bewusst, weil ich auch viel gelesen habe, die Literatur hat sehr früh mit Terrorismus mich beschäftigt. Bei Dostoevsky, bei Jean-Paul Sartre, Aristotrat, die Geschichte, mit der ich das Buch angefangen habe, also der eine Pistole kauft und will so viele Leute ein, heute nennen wir das Amokläufer, also nicht Terrorist. Also für mich ist Toten ist egal, wie viel, ist ein Terrorakt. Also ich werde nicht sagen, wenn ich jetzt 2 Personen töte, ist es ein Mordanschlag. Es ist jedes Töten ist für mich ist ein Terrorakt gegen die Menschen oder gegen die Menschheit.
Vor allem, wenn er politisch begründet wird.
Gerade wenn politisch gegründet ist.
Vielleicht zum Schluss noch eine undankbare Frage. Kann Literatur die Welt besser machen?
Die Literatur kann die Welt besser machen, indem sie uns zeigt, andere Wege vom Leben zeigt. Er kann die Welt nicht ändern, aber er kann unser Leben als Individuelle verbessern, indem wir wissen, dass Menschen irgendwo überall in der Welt haben, was Gemeinsames mit uns, also andere Geschichten lesen. So kann die Literatur wirken. Aber wenn ich schreibe, ich will nicht die Welt ändern, das ist... Nein, also man muss Kenntnis und Vergnügung zusammenbringen in jedem Buch.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Der Schriftsteller Najem Wali war das. Mein Name ist Carsten Otte und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke sehr.